König der Könige. Der Abenteuer-Podcast über die Geschichte Persiens. Episode 3. Die wilden 520er. Wo unsere Helden sich auf die Jagd nach Hochstaplern machen und erfahren, wie Geschichte geschrieben wird.
Herzlich willkommen zu König der Könige, dem Abenteuer-Podcast über die Geschichte Persiens. Mein Name ist Bijan Salari.
Ich bin Marco Damrani und das Sounddesign macht wie immer Lennart Eggers. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten diesen Moment kurz nutzen, um uns für das viele Feedback von euch zu bedanken, das wir nach den ersten zwei Folgen bekommen haben. Wir freuen uns wirklich sehr über eure Zuschriften auf Instagram oder über die Website. Und am meisten freuen wir uns fast, dass ein paar von euch auch unsere Patreon-Seite gefunden haben.
Zur Erklärung, Patreon ist eine Website, über die ihr uns unterstützen könnt und dann Zugang zu exklusiven Inhalten bekommt. Wir laden Bonusfolgen hoch, machen Q&As und. Falls ihr also den ein oder anderen Euro übrig habt, wären wir dafür sehr dankbar, weil es uns ermöglicht, mehr Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Vielen Dank dafür.
Dankeschön. So, Bijan, vielleicht fangen wir mit einem kleinen Recap an. Schließlich ging die letzte Folge ja mit einem ganz schönen Cliffhanger zu Ende.
Gute Idee. Wir hatten nämlich eigentlich gerade Kambyses bei seinem Ägyptenfeldzug begleitet, als plötzlich die Nachricht eintraf, dass in den Kernprovinzen des Reichs Aufstände ausgebrochen seien. Und das Skurrile? Die Aufstände wurden geführt von seinem Bruder, den er doch eigentlich von Prexaspis hatte ermorden lassen. Da wieder hin?
Sehr gerne. Hast du die Spieluhr?
Du meinst die Zeitmaschine?
Ja.
Na klar. Zeitmaschine raus. Und dann ab in eine bestimmte Nacht im Juni des Jahres 522 vor Christus, als Kambyses vom Anführer der Aufstände erfährt. Batterien rein und ab geht's!
Oh,
wow. Wow, das Militärlager des Kambyses. Ein paar letzte Fackeln erhellen den Ort. Alles legt sich langsam schlafen, nur da! Einer muss wachen. Prexaspis. Er ist ganz gedankenversunken.
Kann man den Boten Glauben schenken? Aufstände im Norden, im Osten, im Westen, im Süden, kann das sein? Da zog halb Asien aus, in Waffen der Heimat den Sieg zu erringen. Was wird von ihr sein, wenn wir heimkehren? War es meine Tat, die Persien der Revolte preisgab? Sie wüten auch gegen ihn. Habe nicht auch ich meinen Zorn? Nahm er mir nicht das Kostbarste?
Nahm er sich nicht, was keinem gebührt?
Nahm er sich nicht, was keinem gebührt? Von mir, den er später um Unaussprechliches bat. Nicht grundlos marschierten wir. Schon unter seinem Vater wuchs der Baum des Reichs höher als die Wurzeln tragen. Persien umschließt nun bald die ganze Welt. Wenn es nichts mehr zu verschlingen gibt, wendet die Bestie sich dann gegen sich selbst. Ich habe die Berater gehört. Der Staatshaushalt ist kaum noch zu stemmen, sagen sie. Die Bauern ächzen unter den Abgaben. Die Stammesfürsten fordern mehr für sich, als das Reich zu geben hat. Selbst die gesammelten Schätze Ägyptens werden diese Glut nicht löschen können. Müdigkeit. Diese bleierne Müdigkeit.
Uiuiui, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Oh, schau mal, wer kommt denn da?
Das sieht aus wie ein Bote. Ein Bote aus der Persis, aus der Heimat. Er übergibt Prexaspis eine Botschaft und verharrt vor ihm im Spalier. Prex, Xaspis wird ganz blass und läuft ins Gemach des Königs zu Kambyses.
Komm, hinterher. Ich will das sehen.
Ja.
Komm jetzt, schnell. Das Zelt schließt sich. Okay, wir sind dran.
Prexaspis?
Großer Kambyses, König der Könige, erlaubt mir zu sprechen.
Es ist dir gestattet.
Soeben erreichte der Bote das Lager. Er hatte bei sich, wonach ihr verlangtet.
Wer ist es? Wer führt den Aufstand in der Heimat an?
Er sagte, es sei Bardia. Es sei euer Bruder, der in Persien den Palastsaal hält.
Mein Bruder?
Ich kann es nicht erklären.
Täuscht mich mein Gedächtnis? Hatte ich dich nicht? Kamst du nicht am Morgen der Heeresschau in mein Zelt und versichertest, die Tat getan?
Ich schwöre, Schar, ich tat wie geheißen. Ich ritt mit ihm aus zur Jagd und meuchelte ihn, der euer Bruder war, der vom Volk Geliebte. Ich nahm seinen Körper, ich warf ihn ins Meer. So ist es geschehen, wie es euer Wille war.
Ist es möglich? Bring mir den Boten, sofort. Sprich zu mir, Bote. Wo erhieltst du die Nachricht, wer mein Volk gegen meinen Willen regiert?
Es ist Nachricht ergangen aus dem ganzen geeinigten Reich. Persien, Medien und Babylon wurde kundgetan, eure Herrschaft sei vorüber, euer Bruder Bardia halte den Thron.
Und wer verkündete dies? War es mein Bruder? Habt ihr ihn gesehen?
Nein, mein Herr. Es wurde verkündet von Partizites, dass von nun an Bardia herrsche.
Partizites, der Magier, dem die Palastverwaltung oblag. Partizites, dessen Bruder. So muss es sein, dessen Bruder ebenfalls den Namen Bardia trägt. Verräterischer, hinterhältiger Partizites. Und mein Traum, der mir den eigenen Bruder erschlug. Eine falsche Deutung, ein Missverständnis der Götter. Wir reisen sofort weiter ohne das Heer. Ich nehme die Wägen und Reiter.
Schar.
Wir müssen noch vor dem nächsten Mond in Sikayovati sein und dieser Anmaßung Einhalt gebieten. Blast das Horn.
Schar.
Bringt mir mein Pferd.
Schar, wartet das Tageslicht. Lasst mich die Generäle versammeln.
Wir brechen auf.
Traurig über den sinnlosen Tod des Bruders, wütend über sich selbst, Ach. Bestieg Kambyses sein Pferd und wollte mit seiner Schar nach Hause reiten.
Gehorche! Gehorche!
Da löste sich sein Schwert aus der Scheide und schnitt ihm tief in die Schenkel.
Ausnahmsweise sind sich unsere Quellen mal einig. Kambyses kam durch eigene Unvorsichtigkeit um. Auf Altpersisch heißt es in der Überlieferung Uformarchius Aramiator. Er starb seinen eigenen Tod. Der König Tod, das Heimatland in Revolte, die Truppen in Ägypten. Das Jahr 522 vor unserer Zeit stürzt Persien in seine erste Krise.
Aber große Katastrophen gebären große Erzählungen. Mit seinen letzten Atemzügen ruft Kambyses die Vertrauten herbei. Am Totenbett berichtet er ihnen vom Traum, der ihm den Bruder auf dem Thron zeigte. Er gesteht, Prexaspis vor dem Marsch nach Ägypten mit der Ermordung seines Bruders beauftragt zu haben, um einem Attentat durch den Bruder zuvorzukommen. Unmöglich könne daher dieser König sein Bruder sein. Kambyses gibt seinen Getreuen den letzten Befehl, der Herrschaft der Magier in Persien mit List oder Gewalt ein Ende zu setzen. Und er liegt wenig später seinen Wunden.
Die Versammelten drehen sich zu ihm um und fragen Prexaspis, ob die Schilderungen des Kambyses wahr seien. Dieser aber fürchtet um sein Leben. Gibt er zu, den Sohn des Kyros umgebracht zu haben, dann ist er ein Königsmörder. Denn Bardia wäre nun, nach dem Tod des Bruders, der legitime Thronfolger. Prexaspis lügt und sagt, dass er seinen Lebtag lang keinen einzigen Perser getötet habe. Am nächsten Tag setzt das Heer seine Heimreise fort. Zwischen ihnen schritten geflüstert die letzten Worte Kambyses II. In Richtung der persischen Hauptstadt.
Ich glaube, es wird auch für uns Zeit, in die persische Hauptstadt zu reisen. Schmeiß die Zeitmaschine an.
Let's go!
Ein paar Tage später.
Anshan, good to be back.
In der Persis und allen anderen Regionen des Großreichs hatte Bardia die Nachricht seiner Thronbesteigung rasch verbreiten lassen. Zusammen mit der Proklamation seiner Herrschaft erklärte er den Völkern außerdem die Abschaffung der Steuern und des Militärdienstes für die Dauer von 3 Jahren. Eine im kriegsgebeutelten Volk äußerst populäre Maßnahme. Eins jedoch war merkwürdig. Bardia ließ sich nie blicken, sondern blieb Tag und Nacht in seiner Palastkammer verborgen. Seine Verlautbarungen erfolgten stets durch den obersten Magier Partizites. Als die Herrscher aus Ägypten heimkehrt und die letzten Worte des Kambyses sich unter den Adligen verbreiten, wächst unter ihnen der Zweifel an der Echtheit des neuen Königs. Der größte Zweifler, Utorna, Oberhaupt einer der nobelsten Familien Persiens. Und seine Tochter, Phaedima, war eine der Frauen des Kambyses gewesen.
Nach achämenidischer Tradition übernimmt der neue König die Frauen des alten Königs. Also war Phaedima jetzt die Frau von Bardia.
Genau. Und weil Utorna die Gerüchte keine Ruhe lassen, schickt er nach seiner Tochter. Mit wem sie denn nun die Nacht verbringe? Mit dem Sohn des Kyros oder einem Betrüger? Phaedima antwortet, sie wisse es nicht, denn der König treffe sie nur in völliger Dunkelheit. Also ersinnt Utorna eine List. Der Doppelgänger des Bardia sei einmal bei einem Vergehen ertappt worden, wofür man ihm die Ohren abgeschnitten habe. Sie müsse also nur nach den Ohren des Königs tasten. Als Phaedima an der Reihe ist, die Nacht mit dem König zu verbringen, wartet sie, bis er tief schläft, tastet nach seinen Ohren und fühlt keine. Nachdem sie ihren Vater davon unterrichtet, verliert dieser keine Zeit und versammelt eine Gruppe von Verschwörern um sich.
Wie schon, wenn man vom Teufel spricht. Da hinten stehen sie.
Tatsächlich.
Alle 7. Gaubaruwa.
Ja.
Utorna. Ardemanisch.
Ja, schau mal da.
Vindafarna.
Bagambusha.
Vidarna und natürlich Dorayavaush.
Unglaublich.
Besser bekannt als Dareios der Erste. Aber dazu nachher mehr. Utorna erzählt gerade erregt von den Nachrichten der Tochter. Die Verschwörer sind sich sofort einig. Mhm. Das Perserreich ist an einen Betrüger gefallen. Der falsche Bardia muss beseitigt werden. Ich glaube, Utorna schlägt vor, den Aufstand zu vertagen und erst genügend Kräfte zu sammeln, sowie ausreichend Männer zu finden, den Palast zu erobern.
Sie geraten in Streit.
Dareios glaubt nämlich nicht daran, dass das Geheimnis der Verschwörer lange geheim bleiben kann. Er droht, alle zu verraten, wenn sie ihren Putschplänen nicht bis zum nächsten Tag Taten folgen lassen. Die anderen stimmen Dareios zu, schmieden einen Plan und machen sich sofort auf den Weg zum Palast. Hinder.
Hey Marco, Vorsicht!
Oh Gott, mitten im Palast.
Komm hier an die Wand.
Ein länglicher Saal.
Zur Seite.
Gewaltige Säulen, lange Vorhänge an den zur Seite offenen Wänden. Feuerschalen tauchen den Raum in warmes Licht. Oh. Und Anu, da hinten scheint schon eine Versammlung stattzufinden. Wer ist... Bijan, das ist Praxaspis. Umgeben von Magier und wie es aussieht, umschmeicheln sie ihn. Ja, und bieten ihm allerlei Kostbarkeiten an sie.
Wozu?
Versprechen ihm Ländereien, hohe Ämter, wenn er ihnen schwört, niemandem von der Ermordung des echten Bardia zu berichten. Ja. Er soll eine Ansprache halten und dem versammelten Volk von dort herab versichern, dass Persien vom echten Bardia regiert wird. Cleverer Schachzug der Magier. Prexaspis gehört zu den angesehensten Männern des Reichs und noch dazu ist er der einzig Überlebende, der weiß, was wirklich geschehen ist. Und er steigt tatsächlich die Treppen zum Turm hinauf. Komm, wie schon hinterher, auf die Turmspitze.
Nicht so schnell.
Komm
her. Okay, vorsichtig. Er ist schon fast oben. Los.
Oh. Komm. Los.
Was wird er wohl sagen?
Perser! Viele von euch haben die Gerüchte gehört. Lasst die Gerüchte hinter euch und erfahrt die Wahrheit, Perser. Achämenes, der seinen Sohn Thespes die Königsgewänder umlegte, dieser war der Vater des Ariaramna und dieser wiederum war der Vater des Kyros. Kyros war es, dem unser aller Liebe zuteil ward. Kyros, der den Frieden gebar. Kyros, der den Persern die Welt zum Geschenke macht. Kyros, der der Gerechte war unter den Herrschern und der Milde. Kyros war der Vater des Kambyses. Kambyses aber war von einem anderen Schlag. Glaubt mir, meine Freunde, ich tat alles, um den meinen zu dienen. Doch Kambyses, er war rachsüchtig, tobte, er trank und ermordete und vergaß das Angesicht seines Vaters. Und ich half ihm. Meinen eigenen Sohn mordete er mir, unser Kambyses. Doch auch Kambyses umgab das Charisma des Königs. Kambyses brachte den Persern das Geschenk des Nils. Kein Volk ist, das den Persern die Stirn noch zu bieten wagt, dank Kambyses. Hört dies, Perser! Kambyses starb und ohne jemandes Vater zu sein. Doch Kyros hatte noch einen Sohn, Bardia. Den mordete ich, weil es Kambyses befahl. Den mordete ich, als Kambyses das Heer nach Ägypten zog. Einen Sohn des Kyros mordete ich. Bardia mordete ich. Dieser, der auf dem Throne sitzt, der ist ein Betrüger. Denn Bardia mordete ich.
Oh mein Gott, er springt! Bijan, wie kannst du da hingucken?
Komm mal an die Palisade. Es ist nicht Pixas, bis ich sehe. Da vorne, sieben Gestalten bahnen sich ihren Weg zum Palast.
Dareios und die Verschwörer. Gutes Timing, würde ich mal sagen.
Sie stoßen die Tore zum Palast auf. Schnell, die Treppe runter.
Die Wächter lassen sie einfach vorbei. Runter.
Bardia, wo steckst du?
Er kauert da hinten in der Ecke.
Er hat einen Bogen gefunden. Ihr Schweine! Kommt doch her! Ihr glaubt, ihr könnt Herrscher sein? Ich bin der wahre Erbe des großen Kyros.
Komm, den holt ihr uns!
Das ist mein Bruder, du Gottloser! Dein Schwert scheint dir zu schmecken. Komm, Bardia! Wir müssen fliehen!
Ich komme, mein Bruder, ich folge dir!
Nirgendwo gehst du hin! Ich hab dich im Griff!
Die Stechi!
Nein! Gar nichts tust du mir!
Mein Bruder!
Los! Töt ihn! Ich hab ihn!
Ich könnte ebenso dich treffen!
Und wenn schon, schlag zu! Tu es einfach! Tu es!
Oh, nicht, du Feigling! Tu es! Für das Persische Reich! Für Kambyses!
Dareios schlägt zu und tötet Bardia. Die Verschwörer siegen. Sie geraten in Ekstase. Und bis spät in die Nacht wird in der ganzen Stadt Hetzjagd auf die gestürzten Magier gemacht. Und zwei Tage später hatte das Reich einen neuen König. Dareios den Großen.
Puh, intens. Zu der Frage, warum es jetzt ausgerechnet Dareios war, der von den sieben Verschwörern zum neuen König wurde, gibt es übrigens zwei verschiedene Sagen. Sage Nummer 1. Nachdem Bardia getötet war, kamen die Verschwörer zusammen. Der König ist tot, lang lebe, wer jetzt eigentlich? Irgendwie hatten die sieben es geschafft, nicht darüber nachzudenken, was auf den Coup folgen sollte. Jetzt aber war Bardia aus dem Bilde, der Thron stand leer. Dass das nicht lange so bleiben durfte, war klar, aber wie genau soll sie denn aussehen, diese schöne neue Welt? Drei der Männer hielten flammende Reden. Utonar war der Meinung, dass Persien zu einer demokratischen Republik werden solle. Nur so ließen sich die verschiedensten Reichsteile friedlich zusammenfügen. Ein einzelner Herrscher werde zwangsweise der Anmaßung, des Neides, der Habgier verfallen, wie jeder Mensch es irgendwann tut. Bagabuchscha hingegen war der Meinung, dass die Geschicke von einem auserwählten Kreis gelehrter, einflussreicher Männer geleitet werden sollten. Eine Techno- oder Oligarchie also. Zuletzt sprach Dareios. Er hatte unter Kyros und Kambyses gedient, hatte den Aufstieg des Perserreiches unter der Führung des Königs der Könige miterlebt und war sich sicher. Das Volk brauchte die Krone. Eine Krone, um sich unter ihr zu vereinigen. Keine Gruppe von Adelsleuten könnte leisten, was dieser eine König mit absoluter Macht zu leisten fähig wäre. Sie würden nur versuchen, den Einfluss der eigenen Familie übermäßig zu stärken. Und was die Idee der Demokratie anginge, so sei diese nur anfällig für Korruption und innere Machtkämpfe und produziere letztlich selbst nur starke Anführer, also Monarchen. Die Demokratie ist also nicht mehr als ein gefährlicher Umweg in die Monarchie. Als er seine Rede beendete, war es einige Sekunden totenstill. Dann machte sich zustimmendes Nicken breit. Die Vergangenheit hatte gezeigt, welche Kraft in einem Persien unter starker Führung lag. Nun musste der neue König mit Macht umgehen können, das Erbe des Reiches verstehen und das Vertrauen der Adelsfamilien genießen. Genau wie Dareios es tat. Utonar ergriff das Wort. Er zog seinen demokratischen Vorschlag zurück, unter der Bedingung, dass der neue König Dareios hieße. Und so kam es. Am 29. September 522 vor unserer Zeit bestieg Dareios der Erste den Thron.
Dass es einem Haufen Adliger in Persien überhaupt in den Kopf käme, die gerade in Athen wachsende Demokratie auszuprobieren, darauf kommt wohl nur ein griechischer Märchenonkel wie Herodot. Und wenn wir schon bei Märchen sind, dann hat die Alternativversion zumindest ein bisschen mehr Witz. Im Zentrum dieser Geschichte steht nämlich das gute alte Pferd. Wir erinnern uns, seit jeher Symbol indogermanischer, persischer Stärke. Sage Nummer 2. Noch sind die Verschwörer prinzipiell gleichrangig. Doch einer muss herrschen. Einzig Utonar entzieht sich einer Kandidatur, unter der Bedingung, dass über ihn und seinen Stamm auch keiner der anderen herrschen werde. Die Entscheidung darüber, wer Anspruch auf den Thron hat, überlassen die Verschwörer dem Urteil Ahura Mazdas. Die 6 Thronbewerber beschließen, am Morgen mit ihren Pferden auszureiten. Der Hengst, welcher bei einem gemeinsamen Ritt nach Sonnenaufgang als erster wiehere, werde seinen Reiter zum König krönen. Dareios stiehlt sich in der Nacht zum Stall, wo er Eubares, seinen Stallmeister, zu sich ruft, ihm ein paar Edelsteine vor die Nase hält und ihn so für folgenden Plan einspannt. Der Stallmeister soll gehen und seinen Handschuh in die Scheide der Lieblingsstute von Dareios Hengst stecken, diesen gut einwickeln und sich in einem Baum am Hügel verstecken und warten. Wenn er Dareios und die anderen Adelsleute am Morgen in seine Nähe reiten sähe, solle er den Handschuh herausholen und in den Wind halten. Der Diener findet diesen Befehl zwar reichlich komisch, aber die Edelsteine, die ihn aus der Hand seines Meisters anblitzen, lassen jede Frage verstummen. Als die Gruppe am nächsten Morgen gemächlich losreitet, erreichen sie bald den Hügel. Die Anspannung zwischen den Verschwörern ist so groß, dass weder Mensch noch Tier einen Laut von sich geben. Schwarz wird langsam blau, blau zu lila. Just da die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont steigen, zieht der Stallmeister den Handschuh hervor und wedelt ihn so doll er nur kann, ohne aus der Baumkrone zu fallen. Daraufhin bäumt sich Dareios Pferd auf, reißt die Hufe in die Luft und wiehert aus vollem Halse. Der dritte achämenidische König der Könige war gefunden.
Wow. Auch gut. Mhm. In beiden Versionen der Geschichte bekommen die Familien der Mitverschwörer übrigens Sonderrechte zugestanden. Sie hatten zum Beispiel das Recht, den König jederzeit um eine Audienz zu bitten. Außer er war gerade mit einem Schäferstündchen beschäftigt. Die nachwirkende Freundschaft macht auch die Behistun-Inschrift deutlich, wo Dareios die 6 anderen namentlich auftreten lässt.
Die Inschrift von Behistun. Lass uns da mal hingehen.
Ja, klar.
Da hat nämlich Dareios seine Sicht der Dinge verewigt. Da wollte ich schon immer mal hin.
Ich auch.
Also ein paar Jahre in die Zukunft und los!
521 vor Christus.
Schau mal da. Der Felsen von Bisutunch. Der letzte Ausläufer einer Bergkette, die die Ebene von Kermanshah im Osten säumt, erhebt sich steil hunderte Meter in die Höhe. Umgeben von fruchtbarem Ackerland liegt Bisutun an der Königsstraße, die die iranische Hochebene mit Mesopotamien verbindet. Hier ließ Darius I. die Handelsstraße anlegen, auf der neben Gewürzen, Teppichen und Seide vor allem das persische Heer aufmarschierte, wenn es gen Westen zog. Die Straße bildete auf 2500 Kilometern Länge das Herzstück des Kommunikationsnetzes für den bürokratisch-militärischen Staatsapparat. Entlang ihrer Strecke war ein Staffelsystem von Reitern installiert, das Nachrichten in Windgeschwindigkeit durchs ganze Reich transportieren konnte. Auf 150 Metern Höhe, also dort, wo ein Zugang nur unter Lebensgefahr möglich ist, ist eine künstliche Nische eingehauen, mit bildlichen Darstellungen in Relief und umfangreichen Keilschriften. Der König, begleitet von einem Bogenträger und einem Lanzenträger, tritt dort mit dem rechten Fuß auf einen vor ihm liegenden Feind, der falsche Bardia, den er Gaumatar nennt, flehend beide Hände emporgestreckt. Mit der linken Hand stützt sich der König auf seinen senkrecht stehenden Bogen. Die rechte hält er anbetend erhoben. Hinter der liegenden Figur nähern sich 9 weitere Gefangene, die Hände auf den Rücken gefesselt und durch ein langes Seil, das um ihre Hälse geschlungen ist, miteinander verbunden. Über den Gefangenen schwebt die Figur des altpersischen Gottes Ahura Mazda, in der altpersischen Kunst eigentümlichen Darstellung. Seine linke Hand hält einen Ring, das Zeichen der Majestät. Die rechte winkt dem König zu.
Lass uns da mal hochkraxeln.
Unbedingt.
Die Inschrift lesen.
Ja, los geht's. Zieh mich mal, Marco. Ja.
Ich hasse Bullen. Okay.
Danke. Hier sind die Ruhmestaten des Königs verewigt. In den 3 Sprachen Elamisch, Babylonisch und Altpersisch. Darius hat die altpersische Schrift eigens zu diesem Zweck entwickeln lassen. Deshalb wurde sie auch nachträglich hinzugefügt. Und diese Botschaft verkündet sie ununterbrochen seit 2500 Jahren.
Noch jemand aus unserem Geschlecht, der jeden Gaumatar, den Magier, die Herrschaft hätte rauben können. Es kündet Darius der König, es war kein Mander. Weder Perser noch Meder, noch jemand aus unserem Geschlecht, der jeden Gaumatar, den Magier, die Herrschaft hätte rauben können. Es kündet Darius der König, daraufhin sandte ich nach Elam. Jener Orchner wurde gefesselt und zu mir geführt. Ich habe ihn getötet. Es kündet Darius der König, daraufhin zog ich nach Babylonien gegen jenen an ihn herbei. Es kündet Darius der König, während ich in Babylon war, waren dies die Länder, die von mir abtrünnig geworden waren. Persien, Elam, Medien, Assyrien, Ägypten, Parthien, Mariana, Satakdyen und Salten.
Uff. Erst Kyros, dann Kambyses, jetzt Darius. Das Perserreich hatte wirklich eine Vielzahl beeindruckender Herrscher.
Marco, die Spieluhr macht seltsame Dinge. Die dreht sich. Halt sie fest.
Die zieht in die Richtung.
Da will ich nicht hin. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Was ist daran so lustig?
Ehrlich, es klappt also wirklich.
Was klappt?
Diese bescheuerte Inschrift.
Bescheuert? Wie bitte?
Das Gekritzel da.
Also, das verbitte ich mir.
Lügen. Nichts als...
Halt mich zurück, Marco!
Ganz ruhig. Wer sind Sie überhaupt? Was meinen Sie?
Wer ich bin, ist nicht wichtig. Wer ich war allerdings.
Ja?
Heute tragen meine Kleider Löcher. Betteln muss ich und selbst die niedrigsten Bauern missachten mich, als wäre ich nie eine Fürstin der Perser, die Frau eines Königs gewesen.
Wer ist Ihr Mann denn?
War. Wer war er denn? Seht ihr dort in der Inschrift in der 2. Zeile rechts? Alcina. Das war er. Der Text nennt ihn einen Verschwörer. Dabei war er der edelste Geist der Persers und wollte nur dabei helfen, sein Volk von der Kriegslast des Kambyses zu befreien.
Die lügt doch. Du lügst doch!
Hey, glaube meinen Worten oder nicht. Ich habe die Wahrheit auf meiner Seite.
Ach ja? Und ich eine Zeitmaschine? So, und wir reisen jetzt zu Darius. Dann können Sie es ihm ja selbst sagen.
Bijan, ist das wirklich eine gute Idee?
Ihr werdet schon sehen.
Was passiert hier?
Du
Jetzt sind wir in der Reichskanzlei. Da seht ihr Darius, wie er den Text diktiert.
Was? Darius? Das ist er! Der Hund! Stechen ab!
Beruhigen Sie sich bitte! Wer weiß, was passiert, wenn wir auffliegen? Haben Sie Butterfly-Effekt nicht geguckt?
Hä? Butter was?
Ah ja, nee, ist egal. Trotzdem, bitte lassen Sie die Vergangenheit ruhen. Ja, wir wollen ihm nur kurz zuhören.
Okay. Jungs, Dings, wo waren wir?
Großer Darius. Vielleicht sollten wir weitermachen, wenn Sie wieder etwas klarer sind.
Junge! Ich habe gerade das gesamte Perserreich befriedet. Darf ich mir wohl einmal was gönnen?
Jawohl, natürlich. Entschuldigen Sie.
Okay, also. Wir brauchen eine Inschrift. Eine richtig fette. Und da steht dann drauf, wie ich die Welt vor einem verrückten Magier gerettet habe, ja? Und wie toll ich bin. Richtig, wie geil ich bin, ja? Und dass ich König gewesen wäre. Dass ich sowieso König... Okay. Dass ich sowieso König gewesen wäre, weil unsere Familie nennen wir Achämeniden. Ja, Achämeniden nennen wir das, wegen Achämenes und so, und rechnen einfach Kambyses und Kyros auch obendrauf, auch dazu einfach, und das verteilen wir im ganzen Reich.
Aber?
Kein Aber! Wenn ich hier jetzt draufschreibe, dass ich den Königsbruder gekillt habe, was glaubst du, was die Menschen über ihren neuen König denken werden, hä? Vollidiot! Da schlägt man jeden Aufstand im Reich nieder, tötet jeden, der aufmucken und die Wahrheit ans Licht bringen will, und dann muss man mit einem verdammten Scheiß-Schreiberling streiten. Und schreib jetzt.
Jawohl.
Hä? Genug gehört?
Ja.
Bijan, ich glaube, du schuldest da jemandem eine Entschuldigung.
Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht, warum dieser ganze Aufwand?
Darius brauchte Legitimation. Er machte sich den Thron nicht zu eigen, um das Reich vor einem Usurpator zu retten. Er selbst war der Usurpator. Auf dem Thron saß nämlich niemand Geringeres als Bardia, der echte Bardia, der Sohn des Kyros und der Bruder des Kambyses. Natürlich wurde er nicht heimlich von Kambyses umgebracht. Das hätte doch irgendjemand gemerkt. Besonders da Bardia sehr beliebt und erfolgreich war. Deshalb unterstützten ihn viele Familien in seinem Kampf. So auch meine und die meines Mannes, als er dem kriegsversessenen Kambyses den Thron streitig machte. Seine Reformen lagen im Interesse der Mehrheit des Volkes. Warum sonst wohl gab es überall im Land nach seiner Ermordung Aufstände gegen Darius? Bardia war sozialrevolutionär. Erst als er auch die Vermögen des Stammesadels zu konfiszieren begann, um sie in der Bevölkerung zu verteilen, wandte sich die Oberschicht gegen ihn und gestattete es so, Darius ihn wieder zu beseitigen. Darius kam und entriss den Thron dem Geschlecht der Thespiden. So nannten sich Kyros und seine Söhne nämlich wirklich. Aber als Königsmörder in die Geschichte einzugehen, ist nicht der allerbeste Start. Also dachte er sich seine eigene Genealogie aus und schrieb die Geschichte um, mit sich selbst als ihren Helden.
Aber in Pasargadae, da gibt es doch Inschriften von Kyros selbst, wie er sich als Achämeniden bezeichnet. Die haben wir letzte Folge selbst gelesen.
Genau.
Ja, aber auch in altpersischer Schrift.
Ja, na und?
Eine Schrift, die erst von Darius in Auftrag gegeben wurde, Jahre nach Kyros Tod.
Scheiße. Marco... Darius ist ein Hochstapler, wir sind ihm komplett aufgesessen.
Sag ich doch, ja, Salami.
Hochstapler oder nicht, Darius saß auf dem Thron und nutzte jedes Mittel, um der Nachwelt seine Geschichte aufzudrücken. In der Iranistik ist es umstritten, wie viel man davon wirklich glauben kann. Schließlich scheint einiges doch reichlich dubios. In den letzten Jahren gewinnt die Erzählung von Darius als Usurpator an Wind, aber wer weiß, ob nicht vielleicht bald eine Ausgrabung wieder völlig neue Geschichten zutage fördert. Was wir wissen, anders als seine Vorgänger wird Darius das Reich reformieren.
Wobei auch er nicht ganz auf Expansion verzichten konnte. Im Jahr 492 vor unserer Zeit nämlich, zieht er das erste Mal mit Truppen gegen Griechenland.
Uiuiui, das wird eine Marathonaufgabe. Oh, und dafür scheinen unsere Batterien wieder nicht zu reichen. Verdammt!
Meine Dame, wir werden gleich verschwinden. Bitte entschuldigen Sie meine Naivität. Ich werde alles tun, damit sie niemals vergessen werden.
Rodafes, meine Lieben.
Wir sehen uns sicher wieder. Bijan, beim nächsten Mal wieder hierher.
genau hierher.
Dankeschön fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, unterstütz uns doch bitte bei patreon.com/kdkpodcast oder über PayPal. Alle Infos findest du zusammen mit der ein oder anderen hilfreichen Karte in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.